Was ist die größte Herausforderung für das Christentum, für die Kirche, aber auch für einzelne Gläubige heute im Blick auf unsere Gesellschaft? Meine Antwort: Viele Leute sagen oder bedeuten es uns, mir fehlt gar nichts, wenn Gott fehlt. Vielleicht sollte man es nicht zu vorschnell Atheismus nennen, sondern vielleicht religiöse Indifferenz. Die Gottesfrage, die ja alle Religionen umtreibt, dafür hat man ein Achselzucken übrig. Und um uns herum in der Gesellschaft ist das die weitverbreitetste Weltanschauung: Säkularismus. Das ist die Herausforderung. Und was ist das größte Problem von Christentum und Kirche heute? Dass oft eine Sprache gesprochen wird, die die Menschen, ich denke da vor allen Dingen an die Menschen der mittleren Generation, nicht mehr erreicht. Sagen, es sagt mir nichts. Und deshalb leeren sich natürlich die Kirchen. Denn was bringt's? Wir sind eine geschichtlich gewachsene Religion. Und deshalb ist es immer gut, in die Intuition der Ursprünge zu gehen und schlicht die Frage zu stellen: Wie hat eigentlich Jesus von Gott geredet? Und da haben es die beiden Gleichnisse, die wir eben gehört haben, in sich. Zunächst muss man wissen, Jesus hat in Galiläa die größeren Städte gemieden. Er hat auf dem Land zu einfachen Menschen gesprochen. Und das Erste, was auffällt, er spricht zu Männern und Frauen. Und zwar in ihrer gewöhnlichen Umwelt. Das Ackerfeld war das Terrain des Mannes. Und das Haus, die Nahrungszubereitung, das Terrain der Frau. Das ist schon eine erste wichtige Beobachtung, dass er die Lebenswelt, das Lebensgefühl seiner Zuhörerinnen und Zuhörer anspricht. Und das Zweite, was auffällt: Senfkorn ist ein Unkraut. Es durfte gar nicht im Garten gepflanzt werden, weil es sich wie Unkraut verbreitet und nicht mehr zu beherrschen ist. Und der Sauerteig in der jüdischen religiösen Tradition hat einen schlechten Ruf. Schafft den alten Sauerteig weg, sagt Paulus. Oder Jesus selbst: Hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und Schriftgelehrten. Das ist sozusagen ein ungewöhnlicher Einstieg. Beides sind keine klassischen Bilder für die Nähe Gottes, für Gott. Im Gegenteil, sie sind übel beleumundet. Jetzt schauen wir an, zunächst das Frauengleichnis. Sie wissen vermutlich, die meisten Frauen zumindest, wie man ein Brot backt oder einen Kuchen backt. Da wird Wasser zugegeben, da gibt es Quellmittel, da wird gewalkt. Hier kein Wort von menschlicher Aktivität. Die Frau verbirgt diesen Sauerteig in eine Menge von Mehl, womit man 150 Leute satt machen könnte. Also für einen normalen Haushalt völlig überdimensioniert. Und das muss natürlich in den Leuten zum Denken angeregt haben. Was will er damit sagen? Er redet im Grunde von einer unbändigen Kraft aus der Tiefe. Und er sagt seinen Zuhörerinnen und Zuhörern: In euch in euch steckt auch diese Tiefenkraft. Und das ist Glaube. Natürlich muss man sich auf diese Kraft einlassen. Deshalb berichtete er ja auch etwas, was aus dem Alltag der Frau ganz gewöhnlich ist. Entdeckt mitten in eurer Küche, auf eurem Acker für die Männer, diese Kraft Gottes. Also, es ist ein sehr offenes Gleichnis, einladend. Jesus hat in seinen Gleichnissen eigentlich immer nur ein Thema, Gott und die Seele des Menschen. Und er sagt, in jedem Menschen wohnt, ist verborgen diese Tiefenkraft. Und vielleicht leben wir heute gar nicht atheistisch, sondern einfach zu hektisch und zu laut und zu wenig in der Stille. Jetzt das zweite Gleichnis. Wie gesagt, nach den Rabbinen durfte die Senfstaude gar nicht im Garten gesät werden, weil sie so unverwüstlich ist. Und da auch wieder eine Überraschung, ein Mann sät ein Korn. Das ist keine Realität. Also auch hier wieder etwas Besonderes. Etwas, was den Menschen in seiner Lebenswelt anspricht. Der Prophet Ezechiel hatte für das wiedererstehende Israel noch die prächtige Libanon-Zeder gewählt, hoch auf den Bergen. Und hier eine Staude von 2 bis 2,50 hoch, schon prächtig auf dem Feld. Also auch wieder auf dem eigenen, oft steinigen Lebensacker. Und da ist die Tendenz des Gleichnisses das Ende. Dieses winzige Körnchen wächst sich, und das ist natürlich auch übertrieben, zu einem Baum aus, in dem die Vögel des Himmels nisten, der Weltenbaum. Auch das wieder ein offener Impuls, in sich etwas zu entdecken. Lebt nicht in euch diese ungeheure Sehnsucht nach einer veränderten, neuen Welt, und zwar mitten in der Plackerei eures Lebens. Es ist ein Hoffnungsgleichnis. Sie merken, Jesus durch seine Geschichten versucht in den Leuten eine Resonanz zu wecken, eine Tiefenresonanz, die dann nur stimmig ist, wenn sie in den Menschen, sprich in uns, wirksam wird. Wenn sie unsere tiefsten Kräfte der Sehnsucht, der Hoffnung und des Vertrauens wecken. Und wenn diese Tiefenresonanz uns transformiert, zu anderen Menschen macht. Und wir spüren, ja, so stimmt's. Und diese Kraft, die kann man auch nicht machen und produzieren, sie ist sozusagen unverfügbar, in der Beziehung zum lebendigen Gott zu finden. Merken Sie, wie lebensnah und im Grunde indirekt über Lebenserfahrungen, oft auch verschwiegene tiefen Erfahrungen Jesus von Gott redet? Im Grunde kann man die Nähe Gottes nicht durch Lehrsätze einfach verordnen. Das hast du zu glauben und so weiter. Nein, er will in gut jüdischer Tradition durch Geschichten in den Menschen etwas wecken. Und jüdische Tradition heißt, die alten Geschichten weitererzählen, neu deuten. Vielleicht, ich gehe nicht sehr oft ins Kino, aber manchmal ist in Kinofilmen, in Popsongs mehr religiöse Substanz als in mancher sterilen Liturgie. Also darum geht es, die Botschaft zu verheutigen und sie weiterzuschreiben. Und da sind wir im Grunde bei der ersten Lesung aus dem Buch der Weisheit. Die stammt etwa um die Zeitenwende. Und dieses Buch ist in Griechisch geschrieben, deshalb ist es nicht in die evangelische und in die jüdische Bibel aufgenommen und stammt von einer Gemeinde in Alexandria. Alexandria am Nildelta war nach Rom die zweitgrößte Stadt der damaligen Welt, 600.000-700.000. Und sage und schreibe, über 100.000 Juden lebten dort, vergleichbar mit heute New York, mehr als in Jerusalem. Und er gehört offenbar zu einer Synagoge, ist ein gelehrter Mann. Er macht eine Beobachtung, nämlich: unsere Jugend schwimmt uns weg. Denen bedeutet die eigene Religion nicht mehr viel. Und deshalb spricht er die Jugend, die jungen Leute an. Und er diagnostiziert zwei Haltungen, nämlich Macht, Ego, durchsetzen vor Recht. Wir setzen uns durch. Und das Zweite, wir nehmen alles mit. Sexuelle Vergnügungen, wir schauen noch einmal in der ägyptischen Religion rein, wir lassen uns faszinieren von der griechischen Philosophie. Also das, was wir heute auch erleben. Man nippt überall ein bisschen, aber hat keine Beziehung, keine innere Beziehung mehr zur eigenen Religion. Und deshalb macht er etwas gut Jüdisches. Er erzählt im zweiten Teil seines Buches die Geschichte, die Urgeschichte Israels vom Exodus 9. Und sagt, wie der mächtige Pharao, der sich so groß gebärdet, an der Macht Gottes des Alleinmächtigen scheitert. Er spielt die ganzen Plagen durch. Und am Anfang hat er schon seine Hauptthese: Gerechtigkeit, Menschlichkeit kommt aus der rechten Gotteserkenntnis. Und wahrscheinlich hat sich diese Gemeinde zur Jesusbewegung bekannt, weil es da eine Passage gibt, die wir in der Karwoche hören, wo die Übeltäter, die Frevler, wie es oft übersetzt wird, schmieden: was machen wir mit dem Gerechten? Wir verurteilen ihn zu einem ehrlosen Tod und weiden uns noch daran. Also wahre Gotteserkenntnis, das Innewerden des allein, nicht des allmächtigen Gottes, gibt die innere Kraft der Hoffnung. Das ist seine Botschaft, eigentlich die uralte Botschaft, die er nur den jungen Leuten nahe bringen will, indem er diese Geschichten verhäutigt für seine Zeit. Und im Grunde klingt sie auch für unsere Zeit sehr, sehr aktuell. Geschichten kreativ weiterzuerzählen, und zwar Geschichten aus dem Leben, das heißt Glaubensvermittlung. Und im Grunde alle große Kunst und Kultur will das, sich mit den großen Fragen, mit dem Geheimnis des Lebens auseinanderzusetzen, abzuarbeiten. Und das sollte eigentlich Religion in einem vornehmlichen Sinne sein. In einem weiten Sinn von Kultur ist alles kulturelle Schaffen, vom Hausbauen bis zur Oper, Neudeutung des immer schon gedeuteten Lebensgeheimnisses. Und darum geht es. Und es geht eigentlich nur mit Worten in der Form von Geschichten. Deswegen sind Filme so beliebt, weil es Geschichten sind, die fesseln und die im Menschen etwas Inneres ansprechen. Jetzt zu Paulus. Er erzählt keine Geschichten, weil er im Grunde aus dem Geschichtenschatz seiner jüdischen Bibel lebt und sie immer wieder in Anspielungen zitiert. Paulus hat ein ganz anderes Konzept des Schreibens. Die Evangelien, aber auch der Verfasser des Buches der Weisheit, aktualisiert Geschichten aus der Vergangenheit, die vergegenwärtigt werden. Bei Paulus, und da steht sein Damaskus-Erlebnis im Hintergrund, er vergegenwärtigt, und zwar vergegenwärtigt existenziell, psychologisch, wie immer Sie wollen, das Handeln des Auferstandenen direkt, sozusagen von oben. Deshalb sein großer theologischer Traktat, der Römerbrief. Und da steht am Anfang die These von der sogenannten Rechtfertigung, was im Grunde heißt, das, was ich erfahren habe, nämlich ich bin von Gott geliebt. Und das gilt für alle Menschen. Das heißt Rechtfertigung. Das hat ihn wie ein Blitzschlag erwischt. Und im Grunde will er nur diese eine Erfahrung weitergeben, weil es für ihn die Erfüllung und Überbietung aller jüdischen Geschichten ist. Und nun klingt es ja sehr schön, von Gott geliebt, Halleluja. Aber er stellt die Frage, wie können wir in dieser Welt Frieden halten mit Gott? Wie können wir in innerer Einheit, Erlöstheit leben? Und da handelt er ab dem 5. Kapitel zunächst von der Erlösung des Leibes. Und da, wir haben das am letzten Sonntag gehört, sagt er, unser Leib, unser irdisches Dasein nimmt am Grundgesetz der ganzen Schöpfung teil. Neues wird nur geboren unter Schmerzen. Deshalb ist das Bild der stöhnenden, der seufzenden Schöpfung, dahinter steht natürlich die Frau vor der Geburt, ist ein Bild für unseren Glauben. Aber wer dieses Seufzen, um dieses Seufzen weiß und annimmt, kann auch im Leib hier und jetzt Erlösung erfahren. Und da setzt unsere heutige kurze Lesung an. Ebenso wird auch wie die Erlösung unseres Leibes der Geist Gottes, der Geist des Vaters, der Geist Jesu Christi in unserer Schwachheit angenommen. Wir alle wissen es doch, die Gottesfrage ist immer ein unlösbares Rätsel und bleibt es auch bis zum letzten Atemzug. In unserer Schwachheit will der Geist zu uns kommen. Und da ein Bild, wo man sich vielleicht das weinende, schluchzende Kind vorstellen muss, und dann beugt sich die Mutter über das Kind, so überkommt uns der Geist Gottes. Und dieser Geist hilft unserem schwachen Geist auf und zeigt uns, du bist auch jetzt und gerade jetzt in deinem Stöhnen geliebtes Kind Gottes. Das ist das Große an Paulus, dass er die Gegenwartswirkung des Glaubens ins psychologisch-existenzielle oder sagen wir besser ins Geistliche übersetzt. Und diese geistliche Erfahrung sind wir heute unseren Mitmenschen schuldig. Dass wir aus eigener Erfahrung sagen und bezeugen können, es gibt eine größere Kraft, eine Tiefenkraft, eine Sehnsuchts- und Hoffnungskraft, der ich mich trotz allem immer wieder anvertrauen kann. Das ist im Grunde der Glaubensakt. Das ist gedeckt durch unsere Tradition, durch alte Geschichten, aber auch durch meine Alltagserfahrung. Und deshalb sind alle Gleichnisse ein Appell, ein indirekter Appell an uns. Wir können sie nur übersetzen in Geschichten aus unserem Leben. Das ist die adäquate Übersetzung. weil diese Bildworte nicht in normale Sprache zu übersetzen sind. Ich gebe Ihnen für die nächste Woche, vielleicht auch für länger, eine der genialen Kurzformeln von Dietrich Bonhoeffer mit auf den Weg für Ihr tägliches Leben. Bonhoeffer schrieb im Gefängnis: Gott ist mitten in unserem Leben jenseitig. Auch so ein Paradox. Der jenseitige Gott mitten in meinem Leben präsent. Und im Grunde sollte man jeden Morgen beim Aufwachen und jeden Abend vor dem Schlafengehen sich fragen: Gott, wo warst du? Wo hast du dich gezeigt? Vielleicht in einer zufälligen Begegnung? Heute Morgen lag da ein Mann auf der Straße mit seinem Schlafsack. Ich habe ihm einen schönen Sonntag gewünscht und er hat mir sehr freundlich auch einen schönen Sonntag zurückgewünscht. Solche kleinen Dinge, die passieren jeden Tag. Wenn man sich darauf einlässt und der tiefen Kraft des Sauerteigs und der Hoffnungskraft des Senfkorns vertrauen kann. Amen.